NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
22. Oktober 1847. Der Todestag der Salondame Henriette Herz.
In banger Erwartung saß ich geputzt da, glühend vor Angst, ging im Zimmer auf und ab, kam zufällig am Spiegel vorbei und erschien mir zum ersten Mal mehr als hübsch. Ein apfelgrün und weiß gestreiftes seidenes Kleid, ein schwarzer Hut mit Federn standen mir sehr gut. Mein dunkles Auge glänzte durch die Röte der Wangen und der kleine Mund war freundlich.
So beschreibt Henriette Herz in ihren Erinnerungen einen der wichtigsten Tage ihres Lebens, ihre Verlobung. Damals hieß sie noch Henriette de Lemos und war gerade mal 12 Jahre alt. Geheiratet hat sie erst 3 Jahre später, im Dezember 1779. Aber am Verlobungstag, beim Blick in den Spiegel, begriff Henriette Herz zum ersten Mal, dass sie großartig aussah. Diese außerordentliche Schönheit wurde in den kommenden Jahren einer der Schlüssel für ihren Erfolg als Salonière, eine der tonangebenden Gastgeberinnen Berlins.
Es gibt verschiedene Porträts von ihr. Dieses berühmte Porträt, was zu ihrer Verlobungszeit gemalt wurde und sie als prächtige Göttin Hebe darstellt. Wirklich wunderschön, mit wallenden schwarzen Haaren auch. Was zur damaligen Zeit ja für Jüdinnen einen Konventionsbruch darstellt. Also sie wurde auch sehr als Schönheit, als konfessionslose oder übergreifende Schönheit porträtiert.
So Hanna-Lotte Lund, die ein Buch über den Berliner jüdischen Salon um 1800 geschrieben hat. Die Anmut der Henriette Herz verlor sich im Laufe der Zeit. Aber als sie starb, am 22. Oktober 1847, heute vor 165 Jahren, da war die Erinnerung an die menschlichen und geistigen Qualitäten der 83-Jährigen immer noch wach. An, wie es in der Zeitung für die elegante Welt hieß,
das Ebenmaß ihrer Gedanken und ihre feste, unzerstörbare Haltung.
Heute hätte man in einem Nachruf wohl noch etwas anderes gerühmt. Die wichtige Rolle, die Henriette Herz für die allmähliche Befreiung der Frauen aus den alten Rollenzwängen gespielt hat. Auch oder gerade weil sie Jüdin war. Berlin um 1800. Eine Hauptstadt, die vor allem nach dem Ende des Siebenjährigen Krieges 1763 durch die Bauten berühmter Architekten wie Erst von Knobelsdorf oder später auch Schinkel ein eigenes Gesicht bekam. Die Stadt war nicht groß, aber sie expandierte. Eine Beschreibung der königlichen Residenzstädte Berlin und Potsdam um 1750 zählt auf
etwa 110.000 Einwohner, 30.000 Mann Garnison, 5.000 Refugiés, also französische Flüchtlinge, und 3.372 Juden.
Die aus ihrem Land vertriebenen französischen Hugenotten hatten durch hervorragendes handwerkliches Können zum wirtschaftlichen Aufschwung Preußens beigetragen, die Juden durch Handel und Bankwesen. Daneben durften sie nur wenige Berufe ausüben, Medizin oder Wissenschaften, aber kein Handwerk, keine Landwirtschaft. Auch mit bürgerlicher Gleichheit war es trotz der relativ liberalen preußischen Gesetzgebung nicht weit her. Nur auf einem Gebiet konnten sie mithalten, bei Bildung und Kultur. Zufluchtsort auch für die klugen und oft schönen Töchter erfolgreicher, wohlhabender jüdischer Familien. Solche wie Henriette Herz.
Sie muss ungeheuer gebildet gewesen sein. Sie hat bis zu 7 oder 8 Sprachen gelernt und gesprochen. Und wenn man den Briefwechsel mit dem Theologen Schleiermacher ansieht, war sie auch eine sehr verständnisvolle, nicht nur Zuhörerin, sondern auch Beraterin und kritische Leserin seiner Texte.
Henriette hatte aber auch besonderes Glück. Ihr 15 Jahre ältere Ehemann Markus Herz animierte sie zum Lesen und Lernen. Er selbst war ein Schüler des berühmten Philosophen Immanuel Kant, bewunderte den jüdischen Aufklärer Moses Mendelssohn und öffnete seiner Frau die Tür in eine neue Welt.
Was aber bekannt ist, ist, dass ihr Mann, Physiker, Arzt, Philosoph, universell gebildet, zu der damaligen Zeit nicht ganz unüblich, wenn man so versiert war, öffentliche Vorlesungen oder halböffentliche in seinen Zimmern angeboten hat. Es gab ja noch keine Universität, also man bildete sich fort über private Veranstaltungen. Er hat die so etwa ab 1779 angeboten in seiner Wohnung und damit war seine wunderschöne, gebildete Frau, die eigene Interessen vertrat.
Henriette Herz gehörte einer anderen Generation an als Markus und seine Freunde. Sie waren Aufklärer, rationale, kritische, wissenschaftliche Denker. Die jüngeren Gäste aber hörten den klugen Männern zwar zu, doch oft mit ironischer Distanz. Hanna-Lotte Lund.
Ich habe in verschiedenen versunkenen Archiven dann doch Berichte über diese Abende bei Herzens gefunden, wo schon von dem einen oder anderen Aufklärer geschrieben wurde, er sah zu scharfig aus, also sprich wirklich zu langweilig. Oder es wurde gesprochen von der platten Aufklärung.
Und deshalb zogen sich viele der Jüngeren lieber zurück ins Nebenzimmer, in Henriettes Reich. Damals, um 1790, waren sie um die 20 und standen erst am Anfang ihrer Laufbahn. Die Brüder Wilhelm und Alexander von Humboldt, der Bildhauer Johann Gottfried Schadow, der schwedische Diplomat Gustav von Brinkmann, die Grafen Dohna, die Schwestern Dorothea und Jette Mendelssohn, alles Gäste in Henriettes Salon. Junge Leute, die von romantischen Gefühlen und der neuen Empfindsamkeit schwärmten, von der Verbindung schöner Seelen, die Goethe und Schiller lasen und sich in Beteuerungen gegenseitiger Wertschätzung ergossen. Sie schlossen sogar einen Tugendbund, wie sie es ein bisschen schwülstig nannten. In der Praxis eher eine Lizenz zum Flirten.
Nun ist der Tugendbund so eine Art selbstgesetzter Freundschaftsbund, innerhalb dessen man beschloss, aufregend du zueinander zu sagen und sich wirklich Liebesbriefe schrieb. Wie weit das in Realität führte, kann man sich nur denken. Humboldt schreibt allerdings in einem späteren Brief, um hier allen Klatschzutaten vorzubeugen, er habe die Herz nie nackter gesehen als bis zum halben Arm.
Die Salons waren ein Beziehungs- und Heiratsmarkt. Ehen wurden geschlossen und lösten sich wieder auf. Man verliebte und betrog sich. Dramen im Freundeskreis heftig diskutiert. Caroline von Dacher-Röden heiratete Wilhelm von Humboldt. Dorothea Mendelssohn einen Herrn Veit, brannte dann aber mit Friedrich Schlegel durch. Und auch die schöne Henriette wurde von Verehrern belagert. Unter ihnen ein liebeskranker Student, der Schriftsteller Ludwig Börne. Doch betrogen hat Henriette Herz ihren Mann wohl nicht, obwohl sie später schrieb:
So unendlich gut mein Mann gegen mich war, so liebend er sich die Bildung meines Geistes angelegen sein ließ, eine Liebe, wie ich sie im Herzen trug, kannte er nicht. Die Ehe bildete für ihn nicht einen Mittelpunkt des Seins.
Doch auch wenn man bei diesen später Salons genannten Treffen geflirtet haben mochte, sie waren noch viel mehr. Hier bei Tee und Gebäck trafen sich die Intellektuellen und Künstler einer Stadt, diskutierten über Literatur, Musik, Theater, Philosophie, Wissenschaft und ein wenig auch über Politik. Eine letztlich kleine Gruppe, und deshalb gab es zwischen den Salonieren eine gewisse Konkurrenz, vor allem die beiden jüdischen Gastgeberinnen Henriette Herz, schön und zurückhaltend, und die scharfzüngige Rahel Levin Farnhagen beäugten sich misstrauisch.
Also wenn es um die Frage ging, wer wen wann besuchte, weil es dieselben Leute oder vielfach dieselben Leute waren. Nach einem Freitagabend bei der Herz ging man relativ oft noch zu einem Nachttee bei Rahel Levin Farnhagen. Also das ist eher ein Kommen und Gehen zwischen verschiedenen offenen Häusern gewesen, eine sehr lebendige Veranstaltung. Man traf sich auch zusammen, also Rahel Levin Farnhagen und Henriette Herz haben sich gegenseitig besucht, getroffen, geschrieben. Konkurrenz kam sicherlich ins Spiel, sie spielen vielleicht an auf die berühmten und auch sehr bösartigen Zitate Rahels, die dann irgendwann sagt, sie sei so kronendumm und wie man mit so viel Dummheit überhaupt leben bleiben könne.
Doch Konkurrenz hin oder her. Jeder dieser Salons war eine Art exterritoriales Gebiet jenseits aller Klassen- und Rassenschranken. Adlige, auch ein Prinz Louis Ferdinand von Preußen, saßen neben mittellosen Dichtern, ausländische Diplomaten neben lebhaften jungen Berlinerinnen. Hier konnte auch eine Jüdin Gastgeberin sein, so wie eben die hochgewachsene, schöne Henriette Herz.
Junonische Riesin, ägyptische Marquisin, Tugend verübend, treuer als liebend, entzückt mit Gewalt, hundertfach herzlos, edel und schmerzlos, rüstig und kalt, zu jung für so alt, Jette Herz.
In den Salons entstanden Freundschaften, die zum Teil das ganze Leben lang hielten. Die Historikerin Hanna-Lotte Lund hat für ihr Buch »Der Berliner jüdische Salon um 1800« Briefe ausgewertet, die man sich oft täglich schrieb.
Man sprach ganz viel über sich. Also über sich gegenseitig, darüber, wie viel einem die gegenseitige Freundschaft bedeute, wie spannend es doch sei, sich mit einer so klugen Frau oder so einem klugen Mann auseinanderzusetzen. und ganz viel über Menschsein und Menschbildung, wie man miteinander in Verbindung bleiben möchte. Also es werden unheimlich viele rednerische Brücken gebaut.
Eine besondere Freundschaft verband Henriette Hertz mit dem Philosophen und Theologen Friedrich Schleiermacher. Sie war eine seiner wichtigsten Gesprächspartnerinnen, die ideale Zuhörerin, Kritikerin, zum Teil auch Redakteurin seiner philosophischen Reden über die Religion, die ihn berühmt gemacht haben. Natürlich klatschte man über diese enge Beziehung zwischen der hochgewachsenen, schönen Jüdin und dem kleinen, verwachsenen evangelischen Theologen. Aber es war eine tiefe platonische Freundschaft, die alles überdauerte. Schleiermachers zwei Ehen und 1803 auch den Tod von Henriettes Ehemann Markus Hertz.
Völlig unerwartet kam mir der Schlag. Der Schmerz zerriss mich aber nicht, obschon ich ihn fühle. Das Nähere von dem, was war und von dem, was sein wird, sollen sie erfahren, mit allen Umständen, aber erst dann, wenn ich mehr äußere Ruhe habe. Fremder Menschen Trost bedarf ich nicht. Leben sie wohl. Ich sage ihnen, wir wollen zusammenhalten, in Not und Tod.
Henriette Hertz musste ihre große Wohnung aufgeben. Sie hatte dafür jetzt kein Geld mehr. Die Berliner Salonszene änderte sich ohnehin, als die Stadt 1806 durch Napoleons Truppen erobert und besetzt wurde. Einige der bekanntesten Gastgeberinnen hörten ganz auf. Ralph Varnhagen machte zwar weiter, aber mit zum Teil ganz anderen Besuchern. Doch die Freundschaften der früheren Jahre bewährten sich auch bei Henriettes neuen Lebensumständen.
Sie musste sich also sicherlich sehr einschränken und war dann umso mehr auf ihre Netzwerke und Verbindungen angewiesen. Also Reisen beispielsweise wurden dann im Wesentlichen nur möglich, wenn man sich jemandem als Reisebegleitung andiente oder sie musste ihr Geld verdienen und hat es auch gemacht als Erzieherin, klassischer Frauenberuf zur damaligen Zeit.
Und so machte Henriette Hertz dennoch viele Reisen mit und zu Freunden nach Wien, Paris oder Rom, gelassen, ganz in sich ruhend. Sie hatte immer noch Verehrer, bekam auch eine Reihe Heiratsanträge, aber eine zweite Ehe, das nun doch lieber nicht. 1817 ließ sie sich taufen, schon lange geplant, aber sie wollte erst den Tod ihrer traditionell jüdischen Mutter abwarten. Und trotz aller Armut, Henriettes gesellschaftliche Anziehungskraft blieb groß. 1828 berichtet ihr alter Verehrer Ludwig Börne:
Die Hertz ist eine sonderbare Frau. Sie hat unglaublich wenig Geld und weiß doch durch eine kluge Ökonomie sich einzurichten. Neulich hatte sie eine Soiree, wobei Gesandte, Minister, sogar eine Prinzessin war. Man hat keine Vorstellung davon, wie eine Prinzessin zwei enge Treppen zu einer getauften Jüdin, die keine 1000 Gulden Einkommen hat, hinaufkriechen mag, um eine Tasse Tee und ein Stückchen Wurst zu verzehren.
Henriette Hertz starb mit 83 Jahren, zum Schluss vor allem sozial engagiert. Sie fütterte arme Studenten durch, unterrichtete mittellose Kinder, half ausgebeuteten Dienstmädchen. Und immer wieder kamen ihr auch die alten Freunde zu Hilfe. Alexander von Humboldt verschaffte ihr eine königliche Pension. Im Juli 1847 besuchte König Friedrich Wilhelm IV. Sie sogar persönlich. Aus Respekt vor ihr und ihrem Lebenswerk.
Also sie war eine Berliner Instanz.
Doch alles in allem weiß man nicht sehr viel über die letzten 40 Jahre ihres Lebens. Henriette Hertz hat selbst viele Briefe verbrannt. Andere Dokumente sind verloren gegangen. Und doch wurde sie nicht vergessen. Hanna-Lotte Lund:
Ab der Generation danach, wenn man beispielsweise die Schriften jüdischer Schriftstellerinnen der nachfolgenden Generation nimmt, beziehen die sich ganz viel auf diese Frauen, die im kulturellen Umbruch gelebt haben, ihren eigenen Weg gegangen sind. Fanny Lewald beispielsweise, eine der bedeutendsten jüdischen Publizisten des 19. Jahrhunderts, bezieht sich ganz oft auf Rahel und Henriette und die anderen Vorbilder und sagt, die haben das vorgelebt. Also sie werden erst posthum zu Vorbildern für die nächste Generation.
Im Zeitzeichen erinnerte Jutta Dohm-Heitzmann an Henriette Hertz, die am 22. Oktober 1847 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.